dieser Stelle aus heute Morgen. Ich war sehr gerne so etwa 16 Jahre lang aktiv an den English Camps beteiligt und ich habe da gerne mitgemacht. Ich bin sehr gerne auch jetzt Zuschauer und gucke, was das Team von Mitarbeitern und der Arbeit leistet. Ich freue mich über alles, was in der alten Lippenstadt, in Ruhr, in Cottbus und Zielsen überall passiert, wo Jugendarbeit noch bleibt. Das ist heute nicht mehr selbstverständlich. Christus, Gottes Geheimnis, haben wir schon ein bisschen gehört, eben aus der Lesung, aus dem Epheserbrief, worum es geht. Ich denke, ihr seid alle nicht zu alt, manche von euch ist noch nicht so weit zurück, manche ein bisschen weiter zurück, wie das war, auf dem Schulhof, in der Grundschule. Ein Freund kommt zu dir und sagt ganz leise mit einem verschwörerischen Lächeln, ich kenne ein Geheimnis. Ganz vor. Willst du wissen, welches Geheimnis er kennt, um wen es sich handelt? Fühlst dich geehrt, dass er gerade dich ausgesucht hat, um an der Verschwörung der Wissenden teilzuhaben und eingeweiht zu werden? So, wir wissen Bescheid, wir haben das Geheimwissen, ist dann so ein kleiner Club und du fühlst dich stolz und wichtig. Ein klein bisschen wichtiger als die Klassenkameraden. Und das Geheimnis ist, der Anton trägt keine Socken und hat Schweißfüße. Erst später erfährst du dann, dass er das gleiche Geheimnis 15 anderen Klassenkameraden gesagt hat, ja, dass am Ende das alle wissen und das kein großes Geheimnis mehr ist. Aber dass er wirklich geschickt wusste, wie man so die Aufmerksamkeit bekommt von den Mitschülern und das irgendwie ist das sicher. Hat man die Sache gehabt, die ganze Zeit sicher. Und man sagt, ja, ich habe ein Geheimnis, ich sag dir was.
Sag die Wahl, du schon.
Geheimnis. Geheimnis. Das ist ein Kapitel von Kolosserbrief. Redet Paulus dort von einem Geheimnis und das nicht zufällig. Und viele in der Gemeinde in Kolosse haben sich anscheinend auch mit einem bestimmten Kult beschäftigt, wo sie auch sich Zugang versprochen haben zu einem besonderen Geheimwissen, das sie ein wenig wichtiger machen sollte als die anderen und auch versprachen sie sich dadurch einen besseren und effektiveren Zugang zu Gott. So wurde das ihnen vorgegaukelt. Und Paulus und seine Bekannten effektiven Weise spricht er gegen die Gefahren, und aber vor allem in einer positiven Art und Weise, indem er ihnen deutlich macht, also ihr kennt das Geheimnis schon, ihr seid schon eingeweiht durch Jesus Christus, weil ihr zu ihm gehört. Kolosser 1, zunächst geht's los mit einer ziemlich interessanten Aussage von Paulus, nicht unbedingt sofort zu verstehen. Er schreibt, nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide und erfülle durch mein Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für sein Leib, das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden durch den Auftrag, den Gott für mich für euch gegeben hat, dass ich das Wort Gottes in seine Fülle predige. Ja, die Fülle. Das ist das Thema im Kolosserbrief, die Fülle in Christus, die Fülle aus dem Wort Gottes, sagt er. Hier ist die Fülle, Leute, ihr habt schon die Fülle. Das ist die Botschaft immer wieder. Sucht nicht irgendwo an einer anderen Stelle. Aber dann macht er diese interessante, vielleicht nicht so einfache Aussage zu verstehen. Ich erfülle hier jetzt die Leiden Christi, die noch fehlen durch mein Leiden. Was ist das Leiden Jesu? Ist das sein Leiden nicht vollständig? Stimmt das nicht, dass Jesus ein volles Heil geschaffen hat? Stimmt vielleicht etwa die Lehre der katholischen Kirche, wonach die guten Werke der Apostel und der Heiligen ein Schatz sind, von dem wir gewöhnlichen Gläubigen zehren können, wenn wir uns an sie wenden? Das ist die offizielle katholische Lehre. Vielleicht auf diesen Vers. Wir haben gesagt, diese Werke von Paulus und die Apostel, von denen können wir auch zehren, zusätzlich zu dem, was wir von Jesus empfangen. Ist das, was wir hier lernen? Nun, als Jesus am Kreuz starb, rief er, es ist vollbracht. Und das gilt nach wie vor. In Christus ist die Fülle des Heils, es ist kein halbes oder dreiviertel Heil, es ist ein volles Heil. Er hat am Kreuz alles vollbracht, was nötig war, um uns Vergebung der Schuld und Versöhnung mit Gott zu erwirken. Was bedeutet das aber dann hier, wenn Paulus sagt, okay, ich erfülle die Leiden, die an den Leiden Christi noch fehlen? Ich will das versuchen, hier in einem Diagramm ein bisschen darzustellen. In der Mitte steht das Kreuz. Und das Kreuz, Jesus ist ans Kreuz gegangen für uns, aber er redet auch vom Kreuz und dass jeder Gläubige bereit sein soll, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Von daher, das Kreuz ist irgendwie relevant für Jesus selber, auch, aber auch für alle Gläubige und für alle im Grunde, oder ist irgendwas passiert bei der Übertragung, Leid und Anfechtung gehören irgendwie dazu. Kreuz auf sich nehmen, für Jesus bedeutete das Leid und Anfechtung, für Christen kennen wir das, wer den Dienst von Open Doors kennt, weiß, Kreuz auf sich nehmen, heute nach wie vor bedeutet oft Leid und Anfechtung. Nur mit einem ganz wichtigen Unterschied. Jesus, als er das Kreuz auf sich nahm, bedeutet, dass er erwirkte für uns das Heil. Die Vergebung der Schuld, die Versöhnung mit Gott. Wenn Paulus davon spricht, eben das Kreuz auf sich zu nehmen und Leid auf sich zu nehmen, dann bedeutet das, es ist eine Begleiterscheinung, es ist eine Konsequenz daraus, dass man Menschen zum Heil führt, zu Jesus führt, das Evangelium in der Welt voranbringt. Ich denke an eine Geschichte von einem Missionar, der in Indonesien wirkte, vor dem Tsunami damals, vor längerer Zeit. Und es kam eine Gruppe und hat einfach Bibeln oder Neue Testamente verteilt. Was da für ein Riesenaufruhr war und wie sie von Polizei und Staat und alles geschützt werden mussten, dass sie nicht gelünscht werden, nur weil sie Bibeln verteilen. Was an sich wohl nicht illegal war, denke ich. Aber so bedeutet das heute, und das, denke ich, ist das, was Paulus hier meint, wenn er sagt, mit unserem Leiden haben wir keine Mitwirkung beim Heil, aber es ist etwas, was wir in Kauf nehmen müssen, sagt Paulus, und wir sein Evangelium verbreiten. Ein Schüler ist nicht über seinen Meister, so hat es Jesus ausgedrückt. Haben sie mich verfolgt, werden sie euch auch verfolgen. Genauso wie Jesus damals ein Fremdkörper war in der Welt und als solche behandelt wurde, bis ans Kreuz und Tod, genauso werden die Christen Jesus für Jesus stehen, oft in dieser Welt als Fremdkörper behandelt werden. Wenn Pastoren in China oder im Iran Schläge und Gefängnisse erdulden müssen, weil sie Christus verkündigen, erfüllen sie die Leiden, die an den Leiden Jesu stellvertretend durch sein Leid noch fehlen. Wenn Christen in Nigeria von muslimischen Banden verschleppt und versklavt werden, weil sie Christen sind, erfüllen sie die Leiden Christi, die noch fehlen. Ist das gemeint. Nun, aber wenn das passiert, dann kann man wenigstens ein bisschen stöhnen und klagen, oder ist das die richtige Einstellung? Oder wie schafft das Paulus, dass er sagt, ich freue mich in den Leiden, nicht für euch leide? Das ist irgendwie ein bisschen seltsam, oder? Also ich erlebe das auch, dass man als aufgrund des Glaubens oder im Einsatz für den Glauben manches an Leid oder Anfechtung vor allem erlebt, aber ich würde gerne sagen, dass ich dann sage, auch ich freue mich über die Leiden, die ich für Jesus erleide. Ich kann nicht sagen, ehrlich sagen, dass ich das tue. Ja. Ein bisschen jammern und klagen, ist manchmal dran. Aber ich mache einen Vergleich, der, ich denke, passend ist. Nachdem eine Frau manchmal eine Schwangerschaft und eine nachfolgende Geburt durchgemacht hat, warum lässt sie sich jemals wieder darauf ein? Warum hat irgendeine Frau mehr als ein Kind? Das ist die Frage. Bitte? Sie vergessen, was sie durchgemacht haben. Die dann bei der folgenden Stillamnasie, oder wie man sagt, Stilldemenz. Stilldemenz kommt. Und dann vergisst sie all das, was da bei der Schwangerschaft und Geburt da alles Schlimmes da war. Nicht? Ja. Vielleicht ist das eine Erklärung. Kann es sein, dass eine junge Mutter, die das zweite Mal schwanger ist, sich trotzdem darüber freut, dass sie wieder schwanger ist? Hoffentlich. Wie geht das denn? Ich denke, weil sie über die Strapazen von Schwangerschaft und Geburt hinaussehen kann, darüber hinaussehen kann und sich freut und weiß, wie das ist, wenn man dieses kleine Wesen in den Händen hält und vor Freude weinen muss. Das ist ein Wunder, jedes Mal aufs Neue. Erstaunlich. Ich denke, so geht es auch Paulus hier. Nur so kann er sagen, ich freue mich an den Leiden, die ich für euch leide. Er kann das nur, weil er im Kopf schon in der Lage ist, darüber hinauszusehen und zu sagen, was daraus resultieren wird. Geistliche Neugeburt. Das ist genau das Gleiche im Grunde im geistlichen Bereich. Und das ist auch meine Erfahrung über die Jahre. Immer wenn ein Glaubenskurs oder eine evangelistische Aktion oder ein Taufkurs oder ein Camp oder irgend sowas angesetzt ist, wo man weiß, am Ende steht geistliche Frucht, da kannst du die Uhr danach stellen. Plötzlich kommt irgendwas Dummes dazwischen und irgendwelche Anfechtungen und irgendwelche Zwischenschläge und Knüppel zwischen die Beine und du wunderst dich drüber oder am Ende wundert man sich nicht drüber. Weil es im geistlichen Bereich genauso ist, das macht Paulus im Neuen Testament immer wieder deutlich. Wenn geistliche Neugeburten geschehen sollen, dann sind immer Wehen davor und Geburtswehen und Leid und Anfechtung gehört dazu. Und sollten wir erwarten. Ohne Anfechtungen keine geistlichen Neugeburten. Genauso wie im natürlichen Bereich. Nur deshalb kann Paulus sagen, ich freue mich darüber. Ich weiß, was am Ende steht. Jetzt kommen wir zu dem Geheimnis. Er predigt das Wort Gottes in seine Fülle, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber offenbart ist seinen Heiligen. Denen wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Kolosser standen ja in der Gefahr, das einfache biblische Evangelium, das sie von Epaphras gehört hatten, einzutauschen gegen irgendwelche besonderen Geheimlehren, die sie ihnen angeblich schneller einen Zugang zu Gott geben sollten, zum Beispiel über die Namen von besonderen Engeln, die man anrufen sollte, die dann, wie eben später Heiligenlehre, die dir einen besonderen schnellen Zugang zu Gott, also die stehen ganz nah bei Gott und wenn du ihnen ein Zettel reichst, ja, dann geben sie gleich weiter an Gott. So ungefähr ist so die Vorstellung oft. Ja. Nur Jesus sitzt zu euch, Gottes. Ja, und wie geht Paulus hier vor? Leute, hört mal zu. Wollt ihr von besonderen Geheimnissen gehören? Ihr habt schon gehört, das Geheimnis. Das Geheimnis ist das Evangelium von Christus. Und es ist kein Geheimnis mehr. Ja. Es ist schon, es wissen schon alle, die zuhören wollen. Das Geheimnis heißt, Christus ist in dir.
Also es ist nicht abhängig von irgendeinem Geheimwissen, was du hier oder dort von irgendeinem Lehrer noch bekommst oder ins Ohr geflüstert bekommst. Du kennst es schon und das Geheimnis heißt, Christus lebt schon in dir durch den Heiligen Geist. Das haben wir eben im Zeugnis gehört von den Mädels früher, wie Christus in uns lebt durch den Heiligen Geist und uns Dinge klar macht und uns Wege leitet und weist. Das ist das Geheimnis. Christus ist schon in dir und er leitet dich auf deinem Weg und er leitet dich und gibt dir eine Hoffnung bis hin zur Herrlichkeit, zur Ewigkeit mit ihm. Das ist das Geheimnis. Dieses Thema, also Sonderwissen für Eingeweihte, hat keineswegs heute seinen Reiz verloren. Sonst würden solche Bücher wie der Da Vinci Code keinen so großen Reiz haben. Genau darum geht es. Es gibt einen besonderen Code, mit dem man das Neue Testament liest und dann kann man hinter den offiziellen Dogmen der bösen Kirche zurück, also hinterschauen auf das echte Bild von Jesus, was ganz anders ist, als was im Neuen Testament steht. So, und das Bild von Jesus, von den Dogmen, und wenn du diesen Code weißt, dann weißt du, dass du den Eingeweihten bist. Das ist uralt, 2000 Jahre alt, diese Gedankenwelt. Und der Autor, Dan Brown, hat geschickt, einfach diese alte Lehre der Gnostik wieder auferstehen lassen und ein Buch daraus, ein Roman daraus gemacht. Das Geheimnis war mal ein Geheimnis und im Alten Testament, ich will ein bisschen darauf eingehen kurz, nicht jetzt ausführlich, man könnte ganz, ganz viele Beispiele davon bringen, aber es war mal ein Geheimnis, wo im Alten Testament dieses von Jesus und von dem Messias in Bildern und so Andeutungen vorausgesagt wurde, zum Beispiel gleich nach dem Sündenfall in 1. Mose 3, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen, er, dein Samen, wird dir den Knopf zertreten, den Kopf zertreten, an die Schlange gerichtet und du wirst ihm in die Ferse stechen, das Urevangelium nennt man das. Der Same der Frau, Jesus, wird die Schlange Verse beißen, das heißt, Jesus muss das Kreuz vorher erdulden. Das Urevangelium schon in den ersten Kapiteln der Bibel. Danach gleich ist eine Andeutung vom Evangelium, wo die Menschen versuchen, ihre Scham zuzudecken, ihre Schuld mehr oder weniger, und ihre Scham zuzudecken mit Feigenblättern. Wie passiert es dann richtig? Tiere müssen sterben, das erste Blut wird in ihnen vergossen, damit sie ihre Scham zudecken können, ihre Schuld zudecken können. Schon da ein Hinweis darauf, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Schuld, wird die Scham nicht zugedeckt. Die Menschheit ist dann völlig verdorben, aber Gott lässt einen Retter aufstehen, Noah, der die Menschheit vor dem Verderben retten soll, indem er eine Arche baut, wo acht Menschen die Flut überleben. Und im Neuen Testament sagt Petrus, die Arche ist ein Bild für die Taufe, Glaube und Taufe im Namen Jesu, was euch rettet, wenn ihr euch in die Arche setzt. Also an das Kreuz Jesu Christi glaubt. Wieder irgendwie ein Sinnbild für Rettung. Oder Gottes Wort an Abraham, durch deinen Samen, Einzahl wieder, werden alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Erfüllt in Jesus Christus. Isaak, der Sohn der Verheißung, auf dem sie so lange gewartet haben, ist geboren und plötzlich heißt es, Abraham soll ihn opfern. Was ist denn das? Ist doch der Sohn der Verheißung. Aber er soll seinen Sohn nicht opfern, sondern Gott schenkt einem Widder als Brandopfer, der an seine Stelle stirbt. Stellvertretung, Opfer. Die Bilder, die kommen immer und immer und immer wieder als Hinweis, worauf das hinführt. Dann empfangen sie von Mose ein Gesetz mit vielen Opferbestimmungen und eins, was sie lernen daraus, wie der Hebräerbrief sagt, ist ohne Blutvergießen keine Vergebung. 50, wie es im Alten Testament, hört es sich an wie eine Erklärung vom Kreuz. Ja? Im Alten Testament 700 Jahre vor Christus geschrieben. Und dann hast du ganz viele Retter wie Noah und Josef und Mose und Josua. Alle möglichen Retter im Alten Testament, die auch den Schatten nach vorne werfen auf einen Retter, der kommen soll. Aber nun, sagt Paulus, ist diese Zeit der Schatten und der Bilder und der Vergleiche aus dem Alten Testament, wo keiner das richtig ganz verstanden hat, das ist vorbei. Denn Jesus sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Zum Beispiel die ganzen Vorschriften über Opfer im Alten Testament hat sie erfüllt. Und nichtig gemacht, weil er das letzte und vollständige Opfer für die Sünde wurde, zum Beispiel. Er hat das alles erfüllt. Mit seinem Leben, mit seinem Tod, seiner Auferstehung, mit Jesus diese ganzen prophetischen Aussagen und Bilder des Alten Testaments in Bezug auf den kommenden Messias erfüllt. Das Geheimnis ist kein Geheimnis mehr. Es ist erfüllt und erklärt. Stellt euch das so vor, die Lottofee im Fernsehen tritt auf und sie die Lottozahlen für den folgenden Tag kündigt sie an. Für den nächsten Tag. Ihr wisst, was passiert. Am nächsten Tag gehen 2 Millionen Leute und führen einen Zettel aus mit 7 richtigen und dann am Abend kriegt jede davon 5 Euro. Genau. Aber so genau, sagt Paulus mit anderen Worten, ist die Situation mit dem Evangelium, mit dem Geheimnis Gottes, das kein Geheimnis mehr ist. Die richtigen Lottozahlen mit dem Willen wurden schon angesagt. Du musst nur deinen Zettel ausfüllen und deinen Teil vom Gewinn holen. Es ist kein Geheimnis mehr, Leute. Sucht nicht irgendwo beim Da Vinci Code oder irgendwo nach einem geheimen Wissen, was euch zu Gott bringt. Das ist kein Geheimnis. Ich weiß nur aus Erfahrung, wie das ist, wenn man mit der Botschaft vom Evangelium manchmal in der Gemeinde aufgewachsen ist und das 100-mal gehört hat, als Kind und als Jugendliche und vielleicht noch ein bisschen jugendliche Rebellion in sich hat, Und hört das immer wieder, ja, Jesus ist für dich am Kreuz gestorben, glaube an seinen Tod für dich und du empfängst Vergebung der Schuld, Versöhnung mit Gott und nach dem Tod ewiges Leben. Du hast es so oft gehört, irgendwann, dass du vielleicht dann denkst, in deiner jugendlichen Religion, also irgendwie ist das vielleicht zu einfach. Es fehlt nur der Nachsatz, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Also, so denkt man. Gerade wenn man mit dieser Botschaft des Evangeliums aufgewachsen ist, steht man deshalb in der Gefahr, vielleicht abzustumpfen oder irgendwann zu denken, es ist zu einfach. Es muss doch mehr sein. Die Kolosser zum Beispiel haben das richtige Evangelium bekommen, aber sie gehen auf der Suche nach mehr. Vielleicht will man eine neue, intensivere Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Oder eine gängige Lösung bis heute ist, dann kommt irgendein Prophet und tritt auf, der irgendeine ganz neue, frische Offenbarung von Gott hat. Nicht wie die alten Geschichten aus der Bibel, die ich schon tausendmal gehört habe. Und Leute laufen diesen Propheten nach und sind begeistert über seine neue Offenbarung. Ich habe nichts dagegen, wenn Menschen nach mehr von Gott suchen, solange sie an der richtigen Stelle suchen. Solange sie in Christus die Fülle Gottes suchen. Solange sie in seinem Evangelium, im biblischen Evangelium suchen und nicht daran rumdoktern. Und das wird jedem deutlich auf jeden Fall, der hier dieses erste Kapitel vom Kolosserbrief von Paulus
4, und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, auf dass wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in seine Kraft, die mächtig in mir wirkt. Wir merken wir schon an seiner Wortauswahl, wie die Fülle des Evangeliums, die er verkündigt. Es ist ein Evangelium für alle Menschen. Und dazu gehört alle Weisheit. Und er hat auch ein Ziel dabei für uns. Er will jeden vollkommen darstellen in Christus. Das ist ein ziemlich ehrgeiziges Ziel, nicht? Was meint er damit? Dass wir irgendwann so ethische und moralische Vollkommenheit erreichen in Christus? Ich glaube nicht, dass jeder, irgendjemand von uns das jemals erreicht. Es heißt, jeder soll an das Ziel kommen, das Christus mit jedem Einzelnen hat. Dass wir uns und unser Leben so sehen als eine Skulptur, als eine Meisterskulptur, wo Jesus ein Bild hat, wie das am Ende aussehen soll. Und Paulus sagt, du gehst nicht aus dieser Welt, bevor Gott seine Skulptur fertig hat. Und dieses Bild, was er von dir hat, was er mit dir erreichen will. Das haben wir schon hier von als Bild hier die Pietà von Michelangelo. Meisterwerk, eines der erstaunlichsten Plastiken, also Skulpturarbeiten der Weltgeschichte, der ganzen Menschheitsgeschichte. Und wo hier dieses Bild von Maria, die trauert über ihren Sohn, die gestorben ist und starb, am Kreuz gestorben ist, war das bei Michelangelo auch so. Seine genialen Skulpturen und so weiter, die fingen an mit einem Bild in seinem Kopf. Und er hatte ein bestimmt ganz geniale, genaue Bilder in seinem Kopf, denke ich. Nur, denke ich, so war es möglich, dass er solche Meisterwerke zustande bringen konnte. Und er hatte dieses Bild im Kopf von seinem Bild, wie Maria sitzt und trauert und für ihren Sohn, die gerade am Kreuz gestorben ist. Und dann hat er sich dran gemacht, um dieses Bild umzusetzen in eine lange, monatelange, anstrengende Arbeit. Und so stelle ich mir das vor, wo Paulus sagt, Gott hat ein Ziel natürlich zusammen mit Christus im Auftrag Christi, ihn vollkommen darzustellen in Christus. Nicht, dass wir jemals das erreichen, vollkommen zu leben oder zu handeln, sondern er hat ein Bild, Gott hat ein Bild von uns und dieses Bild soll umgesetzt werden. Dass ich der perfekte Alan werde. Also der beste Alan, den ich sein kann in Christus. Und für euch genau das Gleiche. Vielleicht sind mehr Leid und Anfechtungen dabei, als du dir vorstellst. Mehr als ich mir vorgestellt habe in jungen Jahren. Im Feuerofen werden Edelmetalle gereinigt und vollkommen gemacht. Aber auf jeden Fall ist das ein gutes Ziel, was Gott dabei hat. Wir wollen Gottes vollkommenes Bild von uns entsprechen, immer mehr und mehr entsprechen. Und auf jeden Fall, das macht Paulus deutlich, wird der Weg über Christus und das biblische Evangelium. Das Geheimnis ist gelüftet. Sucht nicht irgendwo anders und denkt, irgendjemand hat ein Geheimwissen, was du brauchst, um an das Ziel zu kommen. Das Geheimnis ist alles gelüftet und es steht alles hier in der Bibel im Neuen Testament für jeden zu lesen, zwischen den Tausenden von Sprachen weltweit. Jeder kann eine Aufmachung aufschlagen und Gottes gelüftetes Geheimnis
Christus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Damals war das dem Ich eine Torheit und du ein Ärgernis. Und auch heute verstehen das die Menschen nicht, dass du, Jesus, der einzige Weg zum Gott, dem Vater bist, der einzige Weg, um ein erfülltes Leben zu finden, um Frieden zu finden für sich selber. Oder Menschen, um Heil zu finden, was über dieses irdische Leben hinausreicht. Ja, lass uns daran festhalten. Danke, wo wir uns annehmen durften als unser persönlicher Retter und Heiler. Bitte wirke du durch deinen Heiligen Geist, dass das noch so manche auch für dich selber so ganz persönlich erlebt und begreift annehmen kann.
anderes.
Oder hast du hier noch zu tun?
Ja, hier.